ARD Sounds.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Jochen Marmitt und ich stelle Ihnen jetzt mal eine Frage. Wünschen Sie sich auch manchmal einfach abzutauchen? Stille da unten, alles fließt. Und es öffnet sich vielleicht auch noch eine Welt, die verlockend und anders ist. Oder haben Sie Bammel davor, auf Tauchstation zu gehen? Zu düster, zu dunkel, zu kalt? Da unten im Wasser? Wie auch immer Sie zum Sprung und Tauchen ins Wasser der Weltmeere stehen, in beiden Fällen ist das Buch von Sarah Diehl eine inspirierende und zugleich ungefährliche Möglichkeit, einen einzigartigen Blick auf verborgene Tiefen und unsere Beziehung zur natürlichen Welt zu bekommen. Und genau dieses Buch haben wir heute zum Thema. Was geschieht, wenn wir in eine Welt eintauchen, in der unser Körper plötzlich schwebt und sich anpasst, von sich selbst aus anpasst? Uns dann vielleicht Haie zum Spielen einladen oder gesunkene Schiffe wie Unterwassermuseen vor uns erscheinen. Sarah Diehl nimmt uns mit in ihrem erzählenden Sachbuch ins tiefe Blau, erzählt von Seeungeheuern unserer Fantasie bis zu realen Gefahren. Und es geht um Naturwissenschaft, Kulturgeschichte und Philosophie, das Tauchen, die Autorin, Erfindungsreichtum und natürlich die Schönheit des Lebens unter Wasser. Sarah Diehl heute zugeschaltet aus Berlin. Grüße Sie, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, freue mich sehr, dabei zu sein.
Frau Diehl, Ihr erster Atemzug unter Wasser, das war kein Spaß für Sie, oder?
Nee, überhaupt nicht. Und ich fand deswegen auch diese Zusammenfassung, die Sie eben gemacht haben, auch sehr schön, weil es nämlich genau wirklich beides ist. Es ist ein totales Wunder und es ist auch total beängstigend. Und tatsächlich hat es mich sehr viel Überwindung gekostet, meine Lungen so zu weiten, um diesem Atemregler zu vertrauen, dass da wirklich Luft durchkommt. Wenn man erstmal unter der Wasseroberfläche ist, erscheint es ja erstmal als mega kontraintuitiv, dann wirklich zu atmen. Und das war echt wie so eine krasse Gedankenleistung. So.
Ja. Also Angst und Unsicherheit gehörten bei Ihren ersten Tauchgängen schon direkt mit dazu. Sie haben das jetzt nicht irgendwie als Fünfjährige mit in die Wiege gelegt bekommen.
Ich habe tatsächlich erst mit Mitte 30 angefangen zu tauchen, weil ich wirklich Lust hatte, den Planeten neu zu entdecken. Und ich dachte, das geht halt wirklich am leichtesten, wenn ich in ein Element reingehe, das mir wirklich unbekannt ist oder das im Grunde auch ein bisschen lebensfeindlich ist und mich eigentlich nicht willkommen heißt. So, ne? Und diese Sache mit der Angst, das passt auch schon sehr gut, weil ich genau das so spannend fand. Ich glaube, ich hatte so das Bedürfnis, mich überall zu Hause zu fühlen. Und das schafft man halt am besten an Orten, die eigentlich eben ja nicht so für einen gemacht sind. Und das Schöne am Unterwassergehen ist ja auch, dass man wirklich lernen muss, aber auch lernen kann, dass man da unten alles regelt. Ne? Also dass man sozusagen weiß, man kann ja nicht so schnell auftauchen, weil das ist ja gefährlich, ne? Wenn man irgendwie schon 20 Meter tief ist und dann will man irgendwie ganz schnell raus, wie so ein Fluchtreflex, und das geht eben nicht, weil genau
also
das würde...
Ruhe
bewahren, genau. Das war das Wichtigste, was man lernen muss. Und das muss man halt da unten lernen. Und dass man weiß, man kann da unten eigentlich alles regeln, wenn man nur Ruhe bewahrt. Und das war wirklich eine Erkenntnis, die ich auch wieder mit an Land nehmen wollte.
Ja. Jetzt ist es so wasserbedeckt, 71% der Erde ist lebensspendend, aber eben auch tödlich zugleich, haben wir schon gerade angedeutet. Inwiefern, Sie haben es schon auch so ein bisschen angedeutet, denn gerade Tauchen ja, um die Körperwahrnehmung, das Vertrauen auch in den eigenen Körper zu stärken, das kann man doch genauso gut an Land.
Ja, aber man lernt natürlich noch mal viel radikaler, dem Körper zu vertrauen, wenn man selber gar nicht so viel regeln kann. Also was ich halt auch so bemerkenswert fand, ist, dass mir beim Unterwassergehen klar wurde, dass ich halt sehr viel gar nicht weiß über meinen Körper, was er permanent reguliert. Also so, dass er mich sogar in 20 Metern Tiefe am Leben halten kann, ne? Durch Sachen, die ich gar nicht verstehe oder die ich gar nicht regeln kann oder kontrollieren kann. Und das hat mir echt nochmal so ein Grundvertrauen in meine körperliche Intelligenz einfach gegeben oder mir wirklich gezeigt, also wie intelligent mein Körper eigentlich ist, wie er mich am Leben hält, auf Arten, die ich rational überhaupt nicht nachvollziehen kann. So, ne? Und das finde ich einfach wahnsinnig schön, da mit so einem Bewusstsein durchs Leben zu gehen. Also ich liebe meinen Körper, seit ich unter Wasser gehe, wirklich grenzenlos. Verzeihe ihm auch alles, alle Krankheit, alle Schwächen, weil ich halt denke, naja, er muss halt wirklich auch klarkommen. Ne, mit diesen ganzen physiologischen Begebenheiten in der Umwelt. Und das macht er aber verdammt gut. Also ich habe auch das erste Kapitel genannt, mein Körper ist fast idiotensicher. Und das weiß ich erst, seit ich tauche.
Ja. Jetzt sind Sie Autorin, Publizistin, machen Filme, sind Aktivistin, also sehr vielseitig unterwegs. Wasser ist flexibel, stabil, trägt unser Leben durch seine physikalischen Eigenschaften. Würden Sie sagen, Sie beide passen sehr gut zusammen?
Das ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube, wir Menschen insgesamt passen sehr gut zum Wasser. Und genau diese Kombi von, es ist einerseits stabilisierend und andererseits total flexibel, ist halt wirklich genau das, was uns am Leben hält. Ne? Und auch wirklich zu verstehen, dass das Wasser halt wirklich in seinen physiologischen Eigenschaften so seltsam ist, auch wirklich fast gegen die Gesetze der Physik, um uns am Leben zu halten, durch genau diese verschiedenen Eigenschaften, die es hat. Es ist also, reagiert ja wirklich anders als andere Flüssigkeiten. Das finde ich wirklich unglaublich spannend. Also generell, um zu verstehen, was uns am Leben hält und wie komplex das eigentlich ist. Ne?
Sarah Diehl heute zu Gast bei SR Kultur. Fragen an die Autorin: Ins tiefe Blau. Was ich unter Wasser lernte. So heißt unser Buch heute. Frau Diehl, können Sie die Angst vor dem Tauchen und dieses rigorose Ablehnen, ich gehe da nicht runter, nachvollziehen?
Das kann ich verdammt gut nachvollziehen. Das ging mir, glaube ich, in meinen jüngeren Jahren auch so. Und es liegt auch daran, dass ich persönlich immer noch auch Angst an der Wasseroberfläche habe, weil ich halt auch wirklich das Gefühl habe, da unten ist eine Welt, die, zu der ich überhaupt keinen Zugang habe oder die einfach riesig ist und ich kann gar nicht sehen, was da unten alles ist. Und tatsächlich ist es so, dass es mir leichter fällt, in 20 Metern Tiefen zu tauchen, selbst wenn Haie mich umgeben, weil ich mit denen auf Augenhöhe bin, als wenn ich jetzt in einem Berliner See von einem Ufer zum nächsten schwimmen muss. Also das fällt mir immer noch echt schwer, weil da wirklich meine Fantasie mit mir durchgeht. Aber wenn ich tauche, sehe ich halt auch, dass das im Grunde aber auch, wie soll ich sagen, dass das auch stimmt einfach. Ne?
Sie schauen
mal nach.
Also
diesen Moment, wenn ich... ich schaue mal nach, aber auch diese Diskrepanz von, wenn ich eben in 20 Metern Tiefe bin und dann mal hochschaue, zum Beispiel wenn ich noch in der Nähe von der Küste bin, wo es halt steil abgeht, und da sehe ich oben Schwimmer, dann denke ich immer, Wahnsinn, ne? Also wie wahnsinnig das ist, dass diese Leute da oben an der Wasseroberfläche kleben, total ungeschützt, und unter ihnen ist dieser irre weite Raum, wo Tiere sind, wo einfach auch eben, da geht's tief runter ins Bodenlose hinein. Ich finde diesen Moment immer Wahnsinn, als Taucherin oben Schwimmer zu betrachten. Das ja, ganz verrückt.
Ist so eine Übergangszone an der Wasseroberfläche, so schreiben Sie zumindest darüber, dass man sich ja im Endeffekt dann entscheiden muss, also auch der Körper und auch die Atmung, das ist die Zone, wo man entweder, ich sage jetzt mal positiv oder negativ dann hat, aber wo es so schwappt, da ist irgendwie beides.
Ja, genau, da ist beides, und tatsächlich ist es aber auch wirklich der gefährlichste Ort. Das finde ich nämlich auch sehr interessant. Also es ist nicht unter Wasser, wo die meisten Menschen sterben, sondern wirklich an der Wasseroberfläche, weil einfach eben genau diese, also gut, die meisten Schwimmer sind natürlich ungeschützt, die haben keinen Atemregler dabei, meistens auch keinen Schnorchel, ne? Und es ist halt da, wo du von Wellen überwältigt wirst, wo du erschöpft bist, wo du nicht mehr kannst, aber auch tatsächlich, wo die meisten Haiattacken stattfinden, weil nämlich die Haie genauso wie man selber halt so den Überblick nicht hat, haben die Haie auch nicht den Überblick, wenn so Schwimmer an der Wasseroberfläche sind. Und deswegen verwechseln sie einen eher halt auch mit Robben, also mit anderen Tieren, die sie eigentlich essen. Unter Wasser passiert das halt nicht. Da bist du auf Augenhöhe, da wissen sozusagen alle Bescheid, dass wir halt gar nicht ins Beuteschema passen sozusagen. Das fand ich nämlich auch sehr interessant. Das ist wirklich der gefährliche Ort des Übergangs, ja.
Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch natürlich nicht nur über Ihre persönlichen und körperlichen Erfahrungen beim Tauchen, sondern natürlich auch über das Wasser, über die Ozeane. Ganz viel, was mit Naturwissenschaft zu tun hat. Und ein Beispiel, was ich sehr interessant finde, ist, dass Sie sagen, Wasser ist das Blut der Erde, weil es sich bewegt überall, durch Wolken, durch Flüsse, durch Meere. Ist Ihnen das erst bewusst geworden oder haben Sie sich da erst rein vertieft, reingetaucht, als Sie mit dem Tauchen angefangen haben?
Ja, tatsächlich. Und es gibt diesen sehr schönen Effekt, den ich dabei halt immer wieder erlebt habe. Es gibt diesen schönen Satz von Hegel, das Bekannte ist nicht erkannt. Und damit meint er ja im Grunde, das, was wir halt permanent im Alltag um uns herum sehen, das sehen wir im Grunde gar nicht mehr. Wir nehmen das gar nicht mehr wahr in seiner Komplexität oder was das eigentlich ist. Und das ist bei Wasser halt genau der Fall. Also man nimmt das überhaupt nicht mehr wahr, wie fantastisch dieses Element eigentlich ist. Oder eben, was das alles beinhaltet, wie alt das ist, was das alles kann, wie das durch uns durchfließt, wie das alles verbindet. Ne? Das habe ich wirklich erst wirklich verstanden, seit ich unter Wasser gegangen bin. Und auch eben, wenn du in diesen riesigen Raum des Ozeans eintrittst, siehst du halt wirklich, dass es alles umfasst und alles umgibt. Und eben, es umgibt dich, aber es durchdringt dich auch. Und dann schon, das ist halt so Wahnsinn. Und das ist aber genauso mit der Luft. Also ich habe im Grunde auch, seit ich tauche, habe ich die gleiche Wertschätzung auch für Sauerstoff und für die Luft, die mich umgibt. Und was für ein Wunder das eigentlich ist, dass ich hier im Grunde an Land durch so einen Ozean von Luft laufen kann, weil es hier halt eine Atmosphäre gibt. Und etwas, was ich vorher als unsichtbar oder im Grunde fast als nicht existent wahrgenommen habe, habe ich auf einmal wieder wahrgenommen als etwas, was mich eben auch am Leben hält, genauso wie das Wasser.
Und das ist gerade so ein Punkt. Wir haben eigentlich mehr Angst davor zu ertrinken, weil wir nicht genug Luft bekommen. Ja, das ist natürlich auch gerechtfertigt. Dabei sterben jährlich mehrere Millionen Menschen an Luftverschmutzung, weil sie eben nicht die richtige Luft oder die gesunde Luft, die saubere Luft zum Atmen haben. Das darüber schreiben Sie auch.
Ja, und das gibt mir dann, es gibt auch Momente, wo mir das fast so ein klaustrophobisches Gefühl gegeben hat tatsächlich, aber durch diese Klaustrophobie hindurch dann halt wieder zur Ehrfurcht im Grunde, ne? Also ich glaube, das kann, so Gefühle wandeln sich ja auch von so einer Erkenntnis, eben ich brauche diese Luft zum Atmen und die kann eben genauso vergiftet sein oder nicht mehr so funktionieren, wie meine Lungen oder wie meine Physiologie das halt braucht, ne? Und das ist mir tatsächlich aufgefallen in einem Maritimmuseum in Seoul, in Südkorea, weil da war so ein Aquarium und da war mehr so zum Spaß eine Taucherin, die in diesem Aquarium getaucht hat mit den Fischen. Da konnte man ihr so zusehen, wie sie die Fische halt sozusagen unter Wasser als Taucherin füttert. Und die klopfte auf einmal an die Scheibe und hat mich in der Tauchersprache gefragt, also es sind so Handzeichen, die man geben muss, wie viel Luft ich eigentlich noch habe. Und dann, das fand ich so eine irre Frage durch diese Scheibe hindurch, dass ich halt dachte, ja, wie viel Luft habe ich eigentlich noch? Ne? Also eben, also ich war lustigerweise gerade in Seoul zu einem Moment, wo es eben auch Smog-Alarm gab. Ne? Und da gibt es halt immer wieder auch Probleme mit Wüstensand, der so Feinstaubprobleme macht. Und dann fragt man sich auf einmal wirklich, ja, mein Gott, wie prekär sind eigentlich diese Lebensumstände? Und wie schnell kann das kippen? Ne? Also wie schnell kann eben diese Luft, die ich zum Atmen brauche, jede Sekunde nicht mehr so vorhanden sein? Und was für ein Wunder ist das, dass die genau so da ist? Ne? Und das ist dann schon der Moment, wo man denkt, oh mein Gott, was machen wir hier? Ne? Also wo solche Momente dir klar machen, was Klimawandel eigentlich wirklich bewirken kann. Also wie schnell das kippen kann. Und mein Buch ist vor allem, also es geht vor allem wirklich um diese Wertschätzung und diese Begeisterung, aber ich habe mir selber dann doch dabei zugeschaut, wie ich irgendwie dann doch wie so eine Art Trauerbegleitung auch geschrieben habe, eben über dieses, ja, manche sagen ja auch schon, es ist das sechste Massenaussterben, was wir gerade erleben, weil es gab ja schon fünf, ne? Und jetzt wäre dann das sechste. Und das wird einem natürlich dann auch klar, durch diese ganze Liebe und Wertschätzung hindurch, die man da lernt.
Ne? Walter Bachmann schreibt uns, vielen Dank dafür, tauchen ab ins Wasser, back to the roots. Wir kommen ja alle aus dem Wasser. Ist das die Erklärung, auch vielleicht ein Teil der Erklärung für die Empathie der Autorin zu diesem Element, fragt Walter Bachmann aus Neunkirchen?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage, genau, weil tatsächlich befinden sich ja unter Wasser, also gerade so unter 600 Metern in der Tiefe, wirklich die Urformen des Lebens, weil die klimatischen Verhältnisse sich dort kaum verändert haben in den Jahrmillionen, wo wir schon oder wo Evolution schon stattfindet. Und tatsächlich findet man dort wirklich die ältesten Körper, die ältesten Lebensformen unter 600 Metern, weil das einfach genauso ist noch wie eben vor, ja, weiß nicht, 400 Millionen Jahren so, ne? Und das finde ich wirklich total faszinierend, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ja, ich gehe in so eine Ursuppe meiner eigenen Evolution hinein, meiner eigenen Entwicklung und begegne da Lebewesen, die es halt schon Jahrmillionen gibt, ne? Und das ist total faszinierend und schön,
ja. Also Haie beispielsweise, schreiben Sie ja auch, sind älter als Bäume. Das machen wir uns gar nicht so bewusst.
Heller Wahnsinn, ne? Genau, ja. Ja, und die kommen auch an die Wasseroberfläche.
Genau, die wiederum sind jetzt nicht nur unter 600 Metern, aber natürlich, es haben sich auch, um die Wale jetzt mal zu nehmen, die haben sich vom Landtier zum Meeresbewohner entwickelt. Das heißt, es gab immer auch schon eine Hin- und Herbewegung. Und nicht zuletzt ist unser Blut ja auch, das menschliche Blut, durchaus ein Spiegel der Ozeane. Also was die Mischung an Salz oder an Zusammenstellung angeht. Und das ist ein ganz besonderes Gleichgewicht. Das zeigt ja vielleicht auch ein klein bisschen, wir sind alle irgendwann mal aus dem Wasser gekommen.
Wir sind alle aus dem Wasser gekommen und deswegen gibt es auch, also Zellflüssigkeit zum Beispiel ähnelt sehr dem Meereswasser tatsächlich, ne? Weil wir sind einfach Wasserwesen. Ne? So, das fand ich auch total faszinierend in der Tat. Und mir wurde auch durchs Tauchen nochmal überhaupt bewusst, wie krass dieser Move überhaupt war, an Land zu gehen. Also wirklich auch zu verstehen, eigentlich bin ich hier an Land im Exil und nicht im Wasser, weil eigentlich ist Wasser viel lebenserhaltender und ganz klar, dass ich da Leben entwickelt hat. Und diese Idee, dass eben Pflanzen und Tiere dann an dieses trockene, heiße, eben nicht mehr schwerelose, sondern niederdrückende, von Sonnen verbrannte Land gegangen sind, das ist eigentlich total heftig in unserer Entwicklung. Und das wurde mir wirklich auch erst klar, also dass ich sozusagen auf dem Teil der Erde bin, was eigentlich viel lebensfeindlicher ist. Und dass aber auch der Körper so umgebaut werden musste, dass ich hier leben kann. Das finde ich so verrückt wirklich. So, ne? Und die ersten Lebewesen, die ja an Land gekommen sind, waren Flechten. Und immer wenn ich Flechten sehe, habe ich wirklich so eine Liebe und Ehrfurcht. Und ich war vorher nie mich mit Flechten beschäftigt. Ne? Das sind so Schuppen, die an Wänden irgendwie kleben oder an Mauern oder an Bäumen. Ne? Man betrachtet die ja gar nicht so unbedingt, aber mittlerweile bin ich immer so, oh, ihr Flechten, ihr habt das Leben an Land ermöglicht, heller Wahnsinn. Ne?
Sie sind und eine der wenigen Autorinnen, die ich kenne, die ihr Flechten jetzt nicht wegkärchern würden, sondern vielleicht denen eher noch was feiert. Ja.
Genau. Und das Interessante an Flechten ist eben auch, dass sie auch ein Paradigma in der Evolutionstheorie, die wir uns lange erzählt haben, auch widerlegen oder halt so ein bisschen dagegen steuern, weil wir uns ja die ganze Zeit erzählt haben, auch durch Darwins Theorien, dass Evolution vor allem durch ein Gegeneinander entwickelt wurde.
Also Überlebenskampf.
Also eben Kampf, genau, Wettbewerb, Konkurrenz. So, ne? Und die Flechten zeigen eben ganz klar, nee, es ist Symbiose, es ist Zusammenarbeit, was Evolution genauso angetrieben hat und ein ganz wichtiger Motor für Weiterentwicklung ist. Weil da kamen halt Pilze und Algen zusammen, die halt wirklich ein Lebewesen dann gebildet haben. Und ohne diese Symbiose, ohne diese Zusammenarbeit hätten wir nie den Weg ans Land geschafft, weil die sich gegenseitig geschützt haben. Also die haben sich gegenseitig halt Nährstoffe und Schutz gegeben und sonst hätten die das gar nicht geschafft. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Paradigmenwechsel oder also Musterwechsel in der Evolutionstheorie, was so in den 1960er Jahren vor allem durch eine Biologin namens Lynn McGillis stattgefunden hat. Und die wurde lange belächelt, aber die hat mittlerweile eben, ist das eine der wichtigsten neuen Theorien in der Evolutionstheorie, dass es wirklich vor allem Kooperation ist und nicht immer ein Gegeneinander, was uns weiterbringt. Und das finde ich auch sehr wichtig für uns Menschen, das zu verstehen. Das ist, unsere Kultur macht Kooperation aus und ein Zusammenhalt. Das finde ich auch gerade an einem Tag wie heute sehr, sehr wichtig zu erwähnen, wo Wahlen anstehen in Sachsen-Anhalt, dass wir zusammenarbeiten und einfach uns gegenseitig brauchen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man auch unter Wasser lernt.
Also, wir lernen Perspektivwechsel mit Sarah Diehl, nicht zuletzt auch im Hier und Jetzt aus der Evolution schöpfend, nicht Survival of the Fittest, sondern eben Zusammenarbeiten, Evolution und Anpassung. Das macht auch ihr Buch aus. Es ist eben auch ein klein bisschen philosophisch, aber das kann hier und da ja auch nicht schaden. Sie hören SR Kultur mit Fragen an die Autorin Sarah Diehl ins tiefe Blau. Eine weitere Frage.
Was tun Sie, wenn Sie unter Wasser in eine gefährliche Situation kommen, um die Ruhe zu bewahren?
Spannende Frage.
Das ist auch, ja, das ist eine sehr schöne Frage. Danke dafür. Also tatsächlich sind so viele Situationen gar nicht so gefährlich, weil man hat immer einen Buddy dabei. Also man taucht nie alleine. Das ist schon sehr wichtig, diese Regel einzuhalten, auch wenn ich denke, man sollte auch seine Freiheiten ausschöpfen. Aber das ist wirklich eine Regel, die man beibehalten sollte, weil wenn was passiert, hast du eben jemanden dabei, der dich an die Hand nehmen kann und der dir vor allem auch den Oktopus geben kann. Und der Oktopus ist der zweite Atemregel, den jeder Taucher dabei hat, um halt eine andere Person mit Sauerstoff zu versorgen. Und das Interessante beim Tauchen ist halt auch, man kann da unten wirklich alles regeln, solange man nur Sauerstoff hat. Dann hat man im Grunde wirklich auch eine Zeit. Man kann ja wirklich ewig da unten bleiben, solange man Sauerstoff hat. Und deswegen braucht man einfach eben einfach Leute, die einen mit Sauerstoff versorgen. Sollte halt irgendwie an dem Schlauch was kaputt gehen oder an der Flasche oder irgendwas dergleichen. Und ich hatte das tatsächlich mal, dass ich eine Panikattacke hatte bei einem Schiffswrack tatsächlich, weil das für mich fast eine größere Herausforderung ist, als wenn ich es Haien begegne tatsächlich. Das wirklich so ein Ort ist, wo meine Imagination so ein bisschen mit mir durchgeht. Ne? Also weil ich weiß halt, da sind Leute gestorben. Ich weiß, da ist wirklich eine Agonie gewesen, eine schlimme Katastrophe, ein Unfall. Da ist sehr viel, also ich spüre noch die Angst der Menschen bei so einem Schiffsuntergang und dass da wirklich halt was ganz, ganz Schlimmes passiert ist. Und ich sehe das vor mir, das ist im Grunde wie ein Friedhof. Und das ist wirklich sehr herausfordernd. Und da hatte ich tatsächlich mal eine Panikattacke. Und da hat es wirklich nur geholfen, dass ich mich festgeklammert habe an so einem Ankerseil und einfach nur mich konzentriert habe auf das Atmen und auf die Lunge. Also wirklich so ganz, dass ich so das Gefühl hatte, ne, also bei einer Panikattacke ist es ja meistens so, dass man das Gefühl hat, alles schnürt sich so ein, man kann nicht mehr richtig atmen. Und das ist halt gerade unter Wasser schon ein echt mieses Gefühl, weil halt wirklich der ganze Ozean auf dir lastet und dich wie so zusammendrückt, so, ne. Und das war wirklich heftig. Also, aber dann irgendwann löste sich das halt wieder, wenn man halt nur sich konzentriert und halt sich festhält. Und dann war es auch wieder gut und dann war das echt eine ziemlich faszinierende, ja, wie so ein Prozess, wenn ich auf einmal merke, wie etwas, was so eng war, auf einmal wieder sich weitet. Ne? Und das war schon eine ziemlich heftige Erfahrung. Und ich bin dann tatsächlich nach dieser Panikattacke weiter getaucht, weil ich irgendwie dachte, wie man so sagt, wenn man vom Pferd gefallen ist, muss man gleich wieder drauf. Weil ich dachte, wenn ich jetzt nicht zu dem Wrack gehe, weiter runter und da nochmal mich mit dem anfreunde letzten Endes, ne, dann gehe ich hier nie wieder runter. Dann wird mich das mein Leben lang verfolgen, als wenn ich mich jetzt konfrontiere mit dieser Angst. Und das war auch eine sehr gute Wahl. Und dass man sowas schafft, also dass man wirklich diese Panikattacke überwinden kann und dann trotzdem dahin geht, wo man am meisten Angst vor hat, das war, und dann sich wohlfühlt, dann es schafft, weil man eben sieht, hey, ich bin hier nicht alleine, ich habe das geschafft, ich versuche diese Geschichte zu verstehen. Und letzten Endes steht man ja bei einem Unterwasserwrack auch so ein bisschen vor so einer Weltgeschichte. Ne? Es sind ja oft, hat das was mit Krieg zu tun, mit Handelsrouten, manchmal auch mit Sklaverei. Also es sind ja auch wirklich auch schlimme Geschichten, aber man steht so vor diesen Überresten, wie so der Müll, der noch nicht aufgearbeitet ist, der Weltgeschichte. Und da schwimmt man auf einmal durch und das schafft man. Und irgendwie habe ich dann das Gefühl gehabt, jetzt kann ich auch wieder mit so eine Weltgeschichte, die einen deprimiert und überfordert, an Land auch besser klarkommen, weil ich habe sogar hier unten geschafft. So.
Ein Hörer namens Christian hat geschrieben, vielen Dank dafür. Er schreibt, er hat vor 25 Jahren den ersten Tauchgang auf den Malediven gehabt. Damals konnte man 5 Meter vom Strand entfernt ein Paradies von Korallen, Papageifischen mit dem Schnorchel entdecken. Er schreibt weiter, heute sind diese Bereiche ziemlich tot, ich tauche heute nicht mehr. Frage nun an Sie, Frau Diehl, verliert man heute nicht den Spaß am Tauchen, wenn man die Zerstörung und die Vermüllung der Weltmeere sieht?
Ja, das ist in der Tat ein wichtiger Punkt. Ich kann aber auch sagen, dass Berliner Seen genauso schön sind zum Tauchen. Also man muss gar nicht auf die Malediven, also man muss auch gar nicht fliegen. Dafür braucht man auch nicht unbedingt eine Sauerstoffflasche. Also ist natürlich schön, wenn man da unten mehr Zeit hat. Aber was ich auch mal manchmal ganz gerne mache, ist wirklich so Kaulsdorfer Seen zum Beispiel. Da gibt es wahnsinnig schöne Algenwälder. Das ist wirklich ein Dschungel unter Wasser. Und da kann man einfach mal versuchen, so eine Minute mal Luft anzuhalten und da durchtauchen. Und das ist wahnsinnig schön. Und da kriegt man das ja auch schon so ein bisschen mit. Ne? Also man muss nicht immer gleich auf die Malediven fahren. Also ich finde das auch, wenn man sich das ab und zu mal gönnt, das ist ein schwieriges Thema. Ne? Aber man muss nicht unbedingt immer weit fliegen. Ja.
Dennoch die Zerstörung und der Niedergang auch gerade der Korallenbereiche ist ja durchaus ein ganz, ganz großes, wichtiges Thema. Es zeigt uns ja, dass sich dort Dinge verändern, die verschwinden und die ja auch Ausdruck allgemeinen Zustands sind von unserem Planeten. Was macht das mit Ihnen?
Das ist wirklich dramatisch. Und also seit ich tauche, wird man das eben, wie ich schon eben erklärte, diese Prekarität des Lebens, ne? Also dass man da wirklich nicht selbstverständlich nehmen sollte, wird einem noch klarer, auf jeden Fall. Und wenn ich halt höre, also Taucher, die jetzt nochmal irgendwie zum Beispiel 30 Jahre älter sind als ich, ne? Wenn die mir von dem Fischreichtum erzählen, den sie noch erleben durften, da wird man schon sehr, sehr wehmütig. Ja. Und Korallen sterben und was man da unten sieht. Geisternetze finde ich zum Beispiel auch ein ganz, ganz schreckliches Thema. Also Fischernetze, die einfach im Wasser gelassen werden, sodass dann wirklich, also Millionen, es ist wirklich keine Übertreibung, von Tieren sich darin verheddern und furchtbare Tode sterben. Also auch von Haien zu Robben oder Tiere, die Plastikmüll fressen und daran elendig sterben. Also das ist ein riesiges Problem. Diesen ganzen Müll, den wir da reingekippt haben, der halt nicht verschwindet, sondern der noch da ist, ja.
Eine Position, die ja immer häufiger angenommen wird, ist, auch bei Ihnen im Buch taucht das auf, dass man der Natur andere Rechte geben muss, schreiben Sie. Personifizierung von Flüssen, auch als Rechteinhaber sozusagen von Wasserflächen, um den Schutz zu verbessern?
Ja, das ist tatsächlich auch eine juristische Sache, aber auch eine Sache, wie wir das wahrnehmen. Ich habe also in einem Kapitel sozusagen den Weg nachgezeichnet, wie wir halt alles Monströse im Grunde im Wasser verorten. Das Unheimliche, das Monströse, das, was wir kontrollieren wollen, bekämpfen wollen. Das ist auch, wie wir früher Wale betrachtet haben. Das waren auch Monster. Ne? Heute sehen wir sie fast als heilige Tiere. Bei Haien genauso, ne? Also und mittlerweile gibt es aber so einen interessanten Wechsel, dass wir eben Naturphänomenen, also Flüssen, Seen, aber auch Wäldern zum Beispiel Persönlichkeitsrechte zusprechen. Das klingt vielleicht erstmal seltsam, aber also erstens möchte ich daran erinnern, dass also die meisten Menschen hatten bis vor 100 Jahren noch keine Persönlichkeitsrechte, also Frauen hatten bis vor 100 Jahren noch keine Persönlichkeitsrechte oder Nicht-Europäer. Also es war ja etwas, was wirklich eigentlich nur Männern in Europa vorbehalten war. Aber es geht einfach darum, also nochmal zu sehen, wie Wandel oder wie, ja, also wie sehr diese Idee von Persönlichkeitsrechten im Wandel ist bei uns Menschen schon. So, ne? Kinder hatten keine Persönlichkeitsrechte. So, ne? Aber es geht halt vor allem darum, dass man einklagbare Rechte sozusagen in Anspruch nehmen kann für diese Naturphänomene, genauso wie für uns Menschen, um die Lebensgrundlage nicht zu zerstören von diesen Phänomenen eben oder von diesen Seen und Wäldern und Flüssen zum Beispiel, ne, oder Buchten, Lagunen. Und deswegen ist diese Rechtskonstruktion, dass man ihnen Persönlichkeitsrechte gibt, halt sehr, sehr wichtig und hilfreich, damit man wirklich sagt, eben die Natur ist eben nicht etwas, was einfach so da ist und was wir einfach so benutzen können, ohne über die Konsequenzen nachzudenken, sondern wir müssen immer im Blick haben, was für Lebensgrundlagen hat dieses Phänomen, dieser Ort, und was braucht es, um sich am Leben zu erhalten? Und das finde ich eine sehr, sehr wichtige Frage und dafür ist das halt sehr praktisch.
Sarah Diehl zu Gast heute bei Fragen an die Autorin hier bei SR Kultur. Wir haben noch eine weitere Frage.
Mich würde interessieren, wie begegnet man größeren Tieren unter Wasser, mit Vorsicht oder Faszination?
Ja, das ist auch eine sehr schöne Frage. Ich habe mich extra ausbilden lassen, um mit Haien zu tauchen. Und möchte da eben erstmal sagen, also Haie sind nicht so schlimm wie ihr Ruf. Tatsächlich gibt es jedes Jahr nur um die 8 Personen, die von Haien getötet werden, während wir tatsächlich Millionen von Haien töten, also als Beifang oder wirklich als Jagdtrophäe und oder die einfach eben sterben durch unsere Umweltverschmutzung. Also es ist wirklich wahnsinnig schön, großen Tieren zu begegnen, also auch Haien, obwohl ich natürlich auch sehr großen Respekt habe davor. Und es gibt tatsächlich Haie, also Weißspitzen-Hochseehaie, das ist auch ein Name, den haben die meisten Leute noch nicht gehört, weil wir immer nur auf den weißen Hai starren. Aber den tatsächlich finde ich weiß. Den Hollywood-Hai, genau, der auserkoren wurde, das Monster zu repräsentieren. Das ist total spannend. Ich habe auch, obwohl ich das eigentlich so nicht geplant habe, habe ich tatsächlich auch mich echt nochmal an Steven Spielbergs Der weiße Hai abgearbeitet, genauso wie an Herman Melville, Moby Dick. weil es halt schon unsere Idee von diesen Tieren sehr, sehr geprägt hat. Und leider, also bei eben der Weiße Hai leider auch wirklich nicht sehr gut. Ich glaube, das hat Spielberg selber dann noch sehr bereut hinterher. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum er dann auch zum Beispiel bei Jurassic Park auch mal einen komplexeren Blick auf das Monster etabliert hat, das eben eher von uns Menschen bedroht wird. Das finde ich auch schon sehr interessant. Ich glaube, da hat er sehr dazugelernt, eben Tiere nicht einfach als Monster darzustellen, die wir dann eben auch dadurch töten und quälen, weil wir glauben, wir dürfen das. Aber tatsächlich ist es, wenn man ein paar Sachen beachtet, nicht so schlimm, Haien zu begegnen. Nicht so schlimm. Genau. Nee, also es gibt schon so Regeln, also sich groß machen, den Hai immer im Blick haben, sich immer dem Hai zuwenden, ihn halt wirklich auch zur Not wegschieben, wenn er wirklich zu nahe kommt. Und eben, es sind Weißspitzen-Hochseehaie, mit denen es halt auch viele, also oder eher Unfälle gibt. Weil weiße Haie sind halt so groß und wenn die mal zubeißen, dann ist man halt meistens in zwei. So, ne? Aber Weißspitzen-Hochseehaie sind sehr, sehr neugierig und die kommen halt wirklich sehr nah an dich ran. Mhm. Weiße Haie haben eher Angst vor Menschen. Also die gehen Menschen tatsächlich eher aus dem Weg. Das finde ich auch sehr süß, ne, sich klar zu machen. Also das sind eher so Angsthäschen. Ja. Ich habe auch Taucher in Südafrika zum Beispiel getroffen, die haben mir auch erzählt, dass sie hier immer tauchen würden und da in 20 Jahren nur zweimal weiße Haie gesehen haben. Aber sie würden nie schwimmen. Eben wegen dieser Verwechslungsgefahr von Robben, was bei weißen Haien eben manchmal passiert, weil weiße Haie halt wirklich so von unten Anlauf nehmen und dann wirklich so die Robbe wirklich so mit einem Schlag so wusch durch die Wasseroberfläche so fangen. Und dann kann es halt passieren, dass ne, sie halt diese Schattensilhouette von Menschen mit Robben verwechseln. So, mhm. Ne? Und ich war mal in einer total spannenden, so eine Art Bürgerversammlung, auch in Südafrika. Und ich finde das halt so, es war so lustig, weil wenn man Bürgerversammlungen hört, dann denkt man ja meistens auch, okay, es geht jetzt irgendwie um eine Umgehungsstraße oder irgendwie so Sachen, ne? Aber in dem Fall ging es tatsächlich darum, ob an der Küste Käfigtauchen mit weißen Haien erlaubt wird oder nicht. Und viele Leute waren eben dagegen, weil sie gemeint haben, dadurch lernen weiße Haie Menschen eher mit Futter zu verbinden. Und das macht das für Schwimmer gefährlicher. Und es gibt halt so
Futter, ja, das im Käfig herabgelassen wird.
Ja, genau, so, ne? Und sie merken halt, da gibt's Futter und das sind diese Menschenformen und deswegen, kann man ja doch nochmal reinbeißen und gucken, ob das irgendwie schmeckt, so, ne? Genau. Und das fand ich halt so irre, ne? Die so eine Bürgerversammlung, die darum geht, ja, wir wollen übrigens nicht von weißen Haien gefressen werden, deswegen soll Käfigtauchen hier nicht erlaubt werden, so, ne?
Eine Frage von Martin Rees in dem Zusammenhang. Er würde ganz gerne von Ihnen wissen, ob Sie den Einsatz von Mini-U-Booten in den Hotspot-Destinationen für gut befinden. Also so ein bisschen dieses touristische Angebot ausbauen, da schreiben Sie auch ganz kurz drüber, da ging es mir um Konstruktionsfehler bei den Tauchrobotern, aber wäre das denn eine Möglichkeit, dass man sozusagen auch ein gegenseitiges Verständnis oder überhaupt Verständnis fördert in diesem touristischen Metier?
Ja, gute Frage. Ich habe mich jetzt noch nicht damit auseinandergesetzt, was für ökologische Auswirkungen die haben. Also ne, wie viel Energie verbrauchen die? Also das kann ich so jetzt gar nicht sagen. Und es sind keine, also es geht ja um diese Submarines. Also ich weiß gar nicht genau, was jetzt der genaue Begriff auf Deutsch ist.
Ja, und kleine Unterseeboote, Tauchboote, ja.
Unterseeboote, genau. Diesen Vorfall, ne, dass Leute an die Titanic wollten und da ist das ganze Ding implodiert wegen Konstruktionsfehler. Ich meine, sowas muss natürlich wahnsinnig gut beaufsichtigt werden, ne, dass eben nicht irgendwelche Leute da was ausprobieren können und da halt wirklich mutwillig Menschen gefährden wegen Profitdenken auch so, ne, oder weil sie halt diesen Status des Erfinders haben wollen, wie das ja da der Fall war. Genau, also ich finde die Idee eigentlich sehr schön, aber ich glaube, es ist halt auch wahnsinnig teuer, sowas zu finanzieren. So. Und das ist halt auch dann wieder nur was sich ganz wenige leisten können. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man sowas für die breite Masse überhaupt etablieren kann, aber wenn das so wäre, warum nicht? Also wenn es eben ökologisch okay ist, dann ist das natürlich eine sehr, sehr schöne Idee. Also wie Kapitän Nemo, ne, da runter zu gehen und dadurch dann das alles zu sehen. Ich meine, es gibt ja auch Das ist ja auch so eine Sache, wir können ab jetzt erst natürlich diese Tiefen überhaupt erkunden, weil wir früher halt auch diese Techniken noch nicht so ausgebaut haben. Und das, was ich aber jetzt so schade finde oder so fatal in gewisser Weise, ist, dass halt so eine Gleichzeitigkeit besteht davon, dass wir eben auskundschaften können, was da unten alles an Fantastischem ist, was wir ja noch gar nicht kennen und wo wir aber auch sehen, oh mein Gott, das hält uns aber auch am Leben. Ne? Also durch so Tiefseeforschung wissen wir ja erst, wie viel Sauerstoff eigentlich unter Wasser produziert wird durch Algen, was uns an Land am Leben hält, ne? Und wie schnell das kippen kann, das wissen wir noch überhaupt nicht. Ne? Also wenn eben weniger Algen existieren, weil die alle sterben wegen Übersäuerung und Überhitzung der Meere, dann haben wir wahrscheinlich auch bald keine Luft mehr zum Atmen an Land. Und das ist, also das macht mir wirklich Angst, so, ne? Dass wir das überhaupt nicht überschauen können. Und eben gleichzeitig, wie wir darunter gehen und sehen können, was da unten alles unser Leben bedingt und was für fantastische Sachen da unten sind, gleichzeitig zerstören wir es halt auch, weil wir es ausbeuten wollen. Ne? Also Deep Sea Mining, das ist ein riesiges umkämpftes Thema, dass man da eben durch den Meeresboden gräbt, um Manganknollen für seltene Erden rauszuholen. Und damit zerstört man halt Ökosysteme, die sich über Jahrmillionen aufgebaut haben, binnen von Sekunden und die sich nicht so leicht regenerieren können. Und wir verstehen noch überhaupt nicht, was das anrichten kann, auch für uns. Also was für Kettenreaktionen das auslösen kann. Und das halte ich wirklich für absolut fatal. Und ja genau, also wir zerstören gleichzeitig, während wir entdecken. Und das ist wirklich mordsgefährlich.
Ja. Sarah Diehl zu Gast heute bei Fragen an die Autoren hier bei SR Kultur. Wir haben noch eine weitere Frage.
Gibt es Untersuchungen über anatomisch-physiologisch-strukturelle Veränderungen der Lungen von Apnoe-Taucherinnen?
Ja, da kann ich leider nicht so viel zu sagen. Also diese physiologischen Vorgänge. Ich kann nur sagen, dass es tatsächlich irgendwann so einen Moment gab, wo Tauchärzte sich einfach nur noch zurückgelehnt haben und irgendwie dachten, okay, Leute, ihr macht eh euer Ding. Wir dachten, ihr müsstet schon längst tot sein, aber ihr lebt immer noch und wir verstehen einfach nicht, warum. So, ne? Also ich muss da immer an dieses Beispiel denken, dass man ja auch vor 100 Jahren noch dachte, Menschen sterben, wenn Lokomotiven mehr als 40 Stundenkilometer fahren. Ne? Also wir dachten halt so, wenn wir schnell fahren, dann das hält unser Körper gar nicht aus, weil wir gar nicht wissen können, was unser Körper alles aushält. Und das zeigt sich halt auch beim Apnoe-Tauchen. Also zuerst dachte man, okay, man kann maximal 50 Meter tief tauchen mit einem Atemzug. Und dann auf einmal waren es 60 Meter, 70 Meter. Ich weiß gar nicht, wie der Rekord mittlerweile ist, aber das ist, glaube ich, auch so bei zwei. Also ich glaube, mittlerweile tauchen Apnoe-Taucher tiefer. Tiefer als U-Boote im Zweiten Weltkrieg. Und das finde ich, ja, ich meine, da wird man echt klar, wow, also wie verrückt ist das. Und dass wir das können, das kann man gar nicht vorausberechnen, also was wir da alles schaffen. Und das ist halt auch so eine Sache, ne? Also wir wissen gar nicht, was unser Körper alles kann. Und es gibt halt Leute, die das halt austesten. Und das ist sehr, sehr interessant.
Also das Freitauchen, das Apnoe-Tauchen, nur falls Sie den Begriff noch nicht gehört haben, ist eben ohne Sauerstoffflaschen. Und man wird in der Regel dann von so einem Tauchschlitten abwärts gezogen. Und der Rekord, ich habe mal schnell geschaut, liegt bei 214 Metern Tiefe im Moment. Ein ehemaliger Berufspilot, der in den Lüften unterwegs war, Herbert Nitsch heißt er. Er ist derjenige, der den tiefen Weltrekord beim Apnoe-Tauchen aktuell hält. Also auch da hat jemand Luft und Wasser für sich entdeckt. Sarah Diehl, wir haben viel von Ihnen heute gelernt, glaube ich schon, dass man sich auch der Angst stellen sollte, wenn man beispielsweise auf diesem Planeten lebt und dazu gehört, dass man nicht nur in der Luft, sondern vielleicht auch im Wasser unterwegs ist. Sie sagen ja in Ihrem Buch auch und das vielleicht noch jetzt zum Ende unserer Sendung hin, dass das ein Lehrmeister ist, also dieser Endgegner, die Angst. Respekt und Ehrfurcht tauchen damit auf. Ich habe da diese eine schöne Szene aus Ihrem Buch, wo Sie bei den Azoren tauchen, fahren ein klein bisschen raus von diesen Atlantikinseln, um über einem Berg zu tauchen, der unter der Oberfläche, die Spitze des Berges ist kurz unter der Oberfläche und dann geht das tausende Meter nach unten. Also man ist praktisch über dem Mont Blanc, schwebend im Wasser. Mhm. Ist das ein Bild, was Sie wirklich sehen können oder ist das schon etwas, was Sie von vornherein so fasziniert, dass Sie sagen, ja, vielleicht auch in Richtung Ehrfurcht und Demut, über so einem Berg zu kreisen, ist somit das Schönste, was Sie sich vorstellen können.
Es war wirklich der helle Wahnsinn. Das nennt sich Princess Island, dieser Berg. Und es geht wirklich 5000 Meter tief. Es ist ein Unterwasservulkan. Genau. Und das Interessante bei dem ist halt, der ist wirklich halt mitten, ne, du bist bei den Azoren, also mitten im Atlantik. Und ich habe selten halt so ein krasses Gefühl von, ich bin wirklich mitten in dieser blauen Weite. Also wenn du halt mitten im Atlantik bist, weg von der Küste, dann wird dir das echt nochmal klar. Und die große Attraktion an diesem Ort ist halt auch, dass da sehr viele Walhaie sind. Also sehr groß. Große Tiere und Teufelsrochen, die da rumkreisen, weil da Nährstoffe nach oben kommen. Hm. Und da habe ich mir halt auch nochmal gedacht, also wenn man so davon redet, also wie, es gibt ja so eine Theorie oder also das sagen so spirituelle Lehren, dass irgendwie der Mensch ist im Grunde am nächsten dran am Nirvana, weil wir halt schon so ne, intelligent sind und fortgeschritten. Und ich habe mir immer gedacht, nee, Walhaie sind viel näher am Nirvana, weil die sind eh schon hier in diesem Nichts. Die sind die ganze Zeit, spüren die nur eben diese ne, dieses wogenden Ozean und ihre eigenen Körper schwebend. Und es spüren die jahrelang in diesem riesigen Blau, weil die eben auch, weil die so groß sind, sind die auch weniger an Riffen natürlich. Ne, sondern die gondeln wirklich nur durch diesen endlosen Raum. Und dachte ich mir, ach Gott, nee, also diese Tiere sind viel mehr so natürliche Buddhas. Ja. Und das ist der helle Wahnsinn, wirklich. Also in so einem Ort zu tauchen, das ist wirklich, da öffnet sich echt nochmal die Weite im Kopf und im Herzen. Ja.
Danke, dass Sie uns heute mitgenommen haben ins tiefe Blau. Sarah Diehl war zu Gast bei SR Kultur, Fragen an die Autorin. Ihnen vielen Dank und alles Gute.
Sehr, sehr gerne. War gerne dabei.
Sarah Diehl, ins tiefe Blau, was ich unter Wasser lernte, erschien im Gutkind Verlag. 280 Seiten für 25 Euro, je ein Exemplar des Buches. Geht heute an Christel André aus Schwalbach, an Christian Riem aus Illingen und Martin Rees aus Dortmund. Und nächsten Sonntag haben wir zu Gast Gisela Greichen, Matthias Wemhoff. Da geht es um einen Mann, der 800 Jahre Jubiläum feiert, in Anführungszeichen. Genghis Khan, Genie, Barbar und Welteroberer, so heißt das Buch. Es geht um den berühmten Mongolenherrscher Genghis Khan, der das größte Landimperium der Geschichte begründet hat. Und seine ganz besondere Geschichte, die ist im Fokus nächste Woche dann bei Gisela Greichen, Matthias Wemhoff, zu Gast bei meinem Kollegen Kai Schmieding. Nicht zuletzt, wie hat diese mongolische Invasion die Geschichte Europas geprägt? Und da gibt es auch neue archäologische Entdeckungen. Spannendes Thema nächste Woche hier bei uns bei Fragen an die Autoren Gisela Greichen, Matthias Wemhoff. Soweit für heute. Bedankt und verabschiedet sich Jochen Marmitt.
Soweit Fragen an den Autor. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann können Sie uns auf ARD Sounds abonnieren. In der App oder im Browser. Da finden Sie auch viele weitere Ausgaben. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Wenn Sie unseren Gästen Fragen stellen und die Chance haben möchten, Sachbücher zu gewinnen, senden Sie Ihre Beiträge unter WhatsApp 0681 65 100, gerne eine Sprachnachricht oder E-Mail fragenandenautor@sr.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Sounds Podcast-Tipp für Sie.
Wir sind nicht die Einzigen mit einem Deep Dive in die Hintergründe und Folgen von 9/11. Die Folgen der Anschläge sind auch Thema im ARD-Radio-Feature nach 9/11, Deutschland im Krieg. Und auch dort wird der Mantel der Geheimhaltung gelüftet. Ein Ex-Offizier der deutschen Spezialkräfte erzählt erstmals öffentlich, wie er zum ersten Bundeswehrsoldaten auf afghanischem Boden wurde. Eine wilde Geschichte. Der damalige ARD-Afghanistan-Korrespondent und Feature-Host Christoph Heinzle schildert den Druck, unter dem die deutsche Außen- und Verteidigungspolitik nach den Anschlägen stand und wie Berlin auf Erwartungen aus Washington reagierte. Zeitzeugen aus Politik und Bundeswehr berichten, welche Folgen bis heute nachwirken, wie sich der Umgang mit Krieg und Militär verändert hat und wie der Einsatz der Bundeswehr erstmals so klar als Mittel der Politik genutzt wurde. Nach 9/11, Deutschland im Krieg. Das ARD-Radio-Feature bei ARD Sounds.